Werkstoff-Fühlkarton. Ein Podcast für dieses und jenes. In der heutigen 6. Folge unseres Podcasts hören wir eine Geschichte aus dem Sommer 1995. Sie ist ebenfalls erschienen in der Zwischenzeile in Osnabrück. Die heimliche Liebe des Konrad Tönz. Ein unerhörtes Phänomen ist der Einfallsreichtum Osnabrücker Straßen- und Verkehrsplanung. Ich vermute ja, dass die zuständigen Ämter sich einer ausgeprägten Protektionsstrategie befleißigen. Anders ist es kaum zu erklären, dass verhinderte Künstler oder Künstlerinnen in solchen Ämtern arbeiten. Die findet man normalerweise in sozial schwacher Stadtteilgymnasien, privaten Personentransportunternehmen oder Fassadenreinigungsbetrieben. Hier in Osnabrück aber haben solche Leute zentrale verkehrsplanerische Funktionen. Eine fest eingeschworene Gruppe etwa, die sich, wäre sie als künstlerische Gruppe anerkannt, irgendeinen wohlklingenden Namen gäbe und ein halbes Jahrzehnt später den Beinamen Schule bekäme, weil sie ja so stilbildend wirke, dies aber tatsächlich nicht tut, weil sie ja nicht anerkannt ist. Diese Gruppe also, die fest eingeschworene, ist für die Straßenbemalung zuständig. Und zwar nicht etwa nur für die Ausführung, nein, nein, da begäbe sie sich eine allzu profane Konkurrenz zu diversen stinknormalen Markierungsfirmen. Nein, die Gruppe, von der hier die Rede ist, die ganz offenbar von anderen Angestellten dieser Ämter protegiert wird, hat auch in der Konzeption der Bemalung freie Hand. Pardon, als Bemalung darf ich das natürlich nicht öffentlich bezeichnen. Es handelt sich vielmehr um Markierung. Straßenmarkierung nämlich, also offiziell diejenigen Kennzeichnungen auf der Straße, die zum Beispiel die Fahrspuren voneinander trennen oder anzeigen, in welche Richtung auf einem bestimmten Stück des Wegs ein Abbiegevorgang vorgesehen und statthaft ist. Es ist durchaus vermutbar, dass die Mitglieder dieser Gruppe sich grämen, als Künstlerinnen nicht anerkannt zu sein, denn ihre Originalität ließe es in diesem Falle wirklich als wahrscheinlich vermuten, dass sie, die Kunstgruppe, mit dem Beiwort Schule geschmückt würde. Aber das können wir hier ja ihr zum Gefallen einmal spielerisch tun. Vorzugsweise nennen wir sie Osnabrücker Schule. Denn diese unsere Osnabrücker Schule hat durchaus eigenständige Ausdrucksformen hervorgebracht. Die herausragendste ist der rote Seitenstreifen. Von Politik und Verwaltung fälschlicherweise als Radweg bezeichnet. Kaum entscheidbar ist, ob Politik und Verwaltung hier auf die tückische List der Osnabrücker Schule hereingefallen sind oder mit ihr unter einer Decke stecken. Eigentlich, so sollte man annehmen, eigentlich können ja Menschen, die eine ganze Stadt regieren oder verwalten, kaum rote Seitenstreifen mit einer durchschnittlichen Länge von knapp 6 Metern für Radwege halten, denn zum Radfahren sind die nun wirklich nicht geeignet. Oder hat irgendeine Radlerin nur 6 Meter zurückzulegen? An manchen Stellen in der Stadt haben die roten Streifen, die da von interessierter Seite Radwege genannt werden, eine Länge von nur 1,50, bei einer variablen Breite, die von 5 Zentimetern in kühnem Bogen bis auf 40 Zentimeter anschwillt. Womit die Radwegthese endgültig ad absurdum geführt wäre. Die Kunstthese hingegen gewinnt an Plausibilität, wenn wir einmal einen Blick auf die eine oder andere Straßenkreuzung werfen, beispielsweise am Wall. Die Zeichnung der Bitumendecke entwickelt dort einen so ausgefallenen Formenreichtum und steigert sich zu einer solch durchdachten Komplexität, dass es sich rational verbietet, diesen bizarren Zeichen irgendeine verkehrsregelnde Funktion zuweisen zu wollen. Das wäre sogar in höchstem Maße banausisch. Hier haben wir es vielmehr mit verkannten Auswüchsen der altbekannten Kunst am Baukonzeption zu tun. Begrüßenswert wäre, wenn die Mitglieder der Osnabrücker Schule zu der Courage fänden, aus ihrer Anonymität herauszutreten, sich zu ihren Werken und deren autonomem Kunstcharakter zu bekennen und sie deutlich und weithin sichtbar zu signieren. Eine ganze Stadt als Kunstwerk. Wozu bräuchten wir dann noch 16 Millionen Mark teure Daniel-Liebeskind-Bauten? Das gesparte Geld könnte man zum Beispiel dafür verwenden, Osnabrück endlich einmal ein Radwegenetz zu spendieren. Bevor ich nun auf die kaum übertreffbare Einzigartigkeit von Hägen das Eiscreme zu sprechen komme, unterbreche ich meine Überlegungen für ein dramatisches Zwischenspiel in einem fragmentarischen Akt, das aus technischen Gründen denselben Titel trägt wie mein ganzer Essay. Die heimliche Liebe des Konrad Tönz. Die spärlich besuchte Kantine eines mitteleuropäischen Fernsehstudios. In der Luft hängt ein Dunst von verkochtem Sauerbraten mit klebrigen Kartoffelklößen, zerfallenden Königsberger Klopsen und ehemals tiefgefrorenen, nunmehr frittierten Kartoffelpuffern. Eintreten Peter Niedetzky, Konrad Tönz und Sabine. Niedetzky trägt ein Exemplar der neuen Revue unter dem Arm. Alle flanieren an der Ausgabetheke vorbei und ordern Kartoffelpuffer. Niedetzky: Im Übrigen denke ich, dass die politisch revolutionären Gruppen in einem desolaten Zustande sich befinden. Sabine: Nun, aber du solltest dabei berücksichtigen, dass Scham sich dagegen sträubt, metaphysische Intentionen unmittelbar auszudrücken. Wagte man es, so wäre man dem jubelnden Missverständnis preisgegeben. Tönz blickt sie verstohlen an. Niedetzky: Ja schon, aber... Sabine: Auch objektiv ist heute wohl alles verwehrt, was irgend dem Daseinenden Sinn zuschriebe, und noch dessen Verleugnung der offizielle Nihilismus verkam zur Positivität der Aussage einem Stück Schein, das womöglich die Verzweiflung in der Welt als deren Wesensgehalt rechtfertigt. Auschwitz als Grenzsituation. Niedetzky und Sabine haben ihre Kartoffelpuffer bekommen, beide nehmen dazu ein Schälchen Apfelmus und entfernen sich. Man hört Niedetzky noch ansetzen: Aber verehrte Kollegin, in solcher Differenz drückt sich doch das Negative, die Unmöglichkeit aus. Tönz murmelt wie aus einer Trance erwachend vor sich hin: Mir ist, als liebte ich sie. Zuckt, greift nach seinem Teller und folgt den anderen. Doch kommen wir zum Eis. Wenig bekannt ist hier vor Ort das wirklich außerordentlich gute Hägen-Das-Eis. Als besser gilt nur noch Ben & Jerry's Homemade Ice Cream, was ich selbst allerdings nur aus den sogenannten Printmedien weiß, weil es meines Wissens außerhalb von Amerika kaum erhältlich ist. Wer ausdrücken will, Amerika aus eigener Schauung wirklich gut zu kennen, nennt es nicht Amerika, sondern die Staaten. Solche Leute leben meistens in Berlin oder München. In diesen Städten wohnt man nämlich nicht. Man lebt dort. Genau genommen hat man vorzugsweise dort gelebt, und zwar die letzten Jahre. Und hier ist man zurzeit, weil man einfach etwas Ruhe braucht, und die findet man in Berlin ja nicht richtig. Ein besonderer Menschenschlag ist es, der sich mit Leuten unterhält, die die letzten Jahre in Berlin gelebt haben und in hündischer Unterwürfigkeit einen Vordruck ausspuckt, auf dem zu hören ist, dass Osnabrück fürchterlich provinziell sei. Meist allerdings braucht der bezeichnete Menschenschlag gar keine Leute, die die letzten Jahre in Berlin gelebt haben, weil er seinen Text auch so von sich gibt. Das ist eine seltsame Angewohnheit. Warum, frage ich mich immer, warum wohnen die Leute dann hier, wenn sie es so unerträglich provinziell finden? Sollen sie doch wegziehen? Ewig dieses Gejammer, Osnabrück sei mit Städten wie Hamburg und Berlin ja gar nicht zu vergleichen. Natürlich ist es das nicht. Berlin ist 21,7 Mal so groß wie Osnabrück. Das kann man ganz nüchtern feststellen. Da braucht man gar nicht zu jammern anzufangen. Wer lieber 21,7 Mal größer leben will, darf gerne nach Berlin gehen. Genau wie man dort nämlich nicht wohnt, sondern lebt, zieht man auch nicht dorthin, sondern geht. Was ich mir reichlich unbequem vorstelle. Ich würde lieber den Zug nehmen. Kaum entfernt genießbar ist in deutschen Zügen allerdings der Kaffee. Der ist ganz im Gegenteil sogar ziemlich scheußlich. Dabei muss ich einräumen, dass ich es bislang vermieden habe, in einem deutschen Zug einen Kaffee zu mir zu nehmen. Mich schreckt schon das Design der Becher ab, auf denen schräg Mitropa steht. Genauso blöd wie das Wort klingt, ist auch sein Schriftzug gestaltet. Und so riecht auch der Kaffee. In belgischen Zügen hingegen ist der Kaffee verhältnismäßig vorzüglich. Er wird dort nämlich nicht in Pulverform in warmes Wasser geworfen, was ohnehin keinen Kaffee gibt, sondern Karo-ähnliches Abwaschwasser, sondern befindet sich in einem ausgeklügelten Gefäß, welches mit heißem Wasser aufgefüllt wird und tatsächlich zur Bereitung von Filterkaffee dient. Erstaunlich. Nicht verstehen werden diesen Absatz all jene bedauernswerten Zeitgenossinnen und Genossen, die glauben, man könne Kaffee auch mit Kaffeemaschinen herstellen. Das ist einer der großen Aberglauben der Moderne. Ohne Bewirtung muss man in innerstädtischen öffentlichen Verkehrsmitteln auskommen, in Bussen zum Beispiel. Dafür bekommt man da anderes geboten, nämlich hauptamtlich angestellte Jugendliche, die sonst arbeitslos wären und deren Aufgabe die Erheiterung der anderen Fahrgäste ist. Sie folgen dabei allerdings einem eigentümlichen Unterhaltungskonzept, die Jugendlichen. Sie hören nämlich meist synthetische Musik mit teuren, tragbaren Kassettenabspielgeräten inklusive Kopfhörer und tragen ebenso synthetische Kleidung. Kürzlich sah ich in einem Bus zwei Jünglinge, die zwar nicht deutsch waren, aber trotzdem ziemlich bescheuert aussahen. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Wer nach Berlin geht, wird dort im Übrigen zwar Daniel Liebeskind Baustellen vorfinden, aber keine Straßenmalerei der Osnabrücker Schule. Das war Die heimliche Liebe des Konrad Tönz aus dem Jahr 1995. Zum Abschluss gibt es noch ein wenig Fight von You're My Muse, erschienen auf CC Mixter unter Creative Commons Lizenz.
Watch the talking heads tell us the news of the day. We read the latest jaw-dropping headlines. We pick the channels and sites that slant towards our own beliefs. We hear political figures spew rhetoric about fake news, persuading us to lose trust in the media, to doubt all journalists and reporters, to instead follow the leader on Twitter, to go directly to the belly of the biased beast. To go directly to the belly of the biased beast. But forget the clever banter, ignore the witty.